Allerdings waren in diesem neuen Zeitalter mit seinen neuen Europäern Baba Mukurus Vorhersagen noch gültig. Nach obsessivem Studieren der Lehrbücher erwarb ich einen armseligen zweiten Abschluss. Und zu meiner Bestürzung war der einzige Berufsstand, in den ich damit eintreten konnte, erneut der der Lehrer. Ich musste feststellen, dass ich trotz meines Abschlusses kaum mehr Geld verdiente als die Bettler, die die Prophezeiungen der Weißen bezüglich rückläufiger Standards bestätigten und in den zentralen Straßen der Hauptstadt auf Olivine-Ölkanistern Gitarre spielten. Mein Selbstbewusstsein erlitt einen weiteren Rückschlag, denn nur Ausschuss schien die Kinder unseres Landes unterrichten zu dürfen. Und selbst in diesem Beruf stand ich auf der untersten Stufe, da ich nur einen Bachelor in Sozialwissenschaften und keine pädagogische Ausbildung vorzuweisen hatte. Oh je, wie ärgerlich und unbefriedigend es jedes Mal war, wenn ich im dicht bevölkerten Stadtteil Mabvuku die Tür zum Klassenzimmer öffnete. Oh, wie tief ich sank. Als wäre ich durch einen Glasboden gekracht, gestürzt und zerschlagen wieder einmal im Chaos des Dorfes gelandet. Obwohl ich dort noch nicht angekommen war, sondern nur in diese hässliche, nach unten weisende Richtung fiel, bedrückte mich meine derzeitige Position. Denn sie war viel zu niedrig für jemanden, der zwei ganze Schuljahre lang die Auszeichnung genossen hatte, die besten Noten für die mittlere Reife im Young Ladies College of the Sacred Heart, der angesehensten Lehranstalt für Mädchen im ganzen Land, erhalten zu haben. Auf dem Weg zu einem Kombi, um zur Arbeit zu fahren, stolperte ich über Steine, hielt mir die Hand vors Gesicht gegen die stinkenden Dämpfe aus kaputten Abwasserleitungen und bald schon lähmten mich intensive Aufwallungen von Aggression. Der Wunsch zu wüten ließ nur selten nach. Nicht einmal, wenn ich das Leben aufgab für die Nachtstunden in dem kleinen Zimmer, das ich von einer alleinstehenden Frau im heruntergekommenen Teil des Viertels Greendale gemietet hatte. Schimmel schimmerte blau, grau und grün an den Wänden des Zimmers. An der Decke drehten sich von der letzten Regenzeit übrig gebliebene dunkle Wirbel, wie Strudel einer finsteren Macht, bis mich die Düsternis aufsaugte, herumwarf und ertränkte. Die alten Dachlatten hingen durch und waren verzogen. Und auch wenn Ertrinken eine Fantasie war, die ich abschütteln konnte, hatte die Decke doch das letzte Wort und drohte damit jederzeit nachzugeben und mich zu erschlagen. Meine Verzweiflung in diesem Haus, die mein Gefühl des Versagens und der Frustration noch verstärkte, wandte sich gegen die Hausbesitzerin. Diese Frau hatte ein Zuhause, etwas, das ihr gehörte. Es war unerträglich, dass sie es geschafft hatte und ich nicht. Ja, ich empfand eine abgrundtiefe Empörung, wenn ich darüber nachdachte. Warum sollte sie, wenn ich nicht auch? Bald schon wallte der Impuls in mir auf, dem Körper meiner Vermieterin drastische Verletzungen zuzufügen, wann immer ich ihre Schritte im Flur hörte. Diese ständige Wut war nicht auszuhalten. Ich betrachtete mich als eine moralisch integre Person. Und als moralische Frau wollte ich keine so unbarmherzigen und vor allem wütenden Emotionen haben. Um sicherzugehen, dass ich keine Gräueltat an meiner Vermieterin beging, verbrachte ich bald nach Beginn meiner Wutaufwallungen lange Stunden in der Schule, in der ich nicht unterrichten wollte, um so die Zeit zu verkürzen, die ich im Haus meiner Vermieterin verbrachte. Im Bus begann ich zwanghaft zu plaudern, drängte mich nah an die Leute, um mich zu vergewissern, dass ich trotz meines Scheiterns und meiner zerstörerischen Leidenschaft eine normale und liebenswerte Person war. »Ja, meine Schwester. Wie geht es dir, Schwester? Hast du gut geschlafen?« »Ich habe geschlafen. Heiß heute.« »Ja, es ist heiß. Hoffentlich bedeutet das Regen.« »Wenn es nur regnen würde, dann wären wir zufrieden. Könnte die gute Ernte kaputt gehen, wenn es regnet?« »Oh nein, wir schaffen es. Die Leute werden zu essen haben, wenn es Regen gibt. Wir sind Experten in Landwirtschaft. Und das Land. Jetzt kriegen wir es.« »Ja, Regen wäre gut für uns. Aber diese Straßen, schau dir an, wie sie jetzt schon sind. Wenn es regnet, glaubst du...« »Ah, bestimmt nicht. Es wird unmöglich sein. Wir werden nicht mehr durchkommen.« Meistens stammte diese letzte Bemerkung von mir. Denn obwohl ich mich bemühte, aufgeschlossen zu sein, verfiel ich in eine chronische Depression, sobald ich mich entspannte. »Vielleicht«, lautete die mild tadelnde Erwiderung. »Aber macht das was, wenn wir zu essen haben? wenn wir Probleme mit den Straßen haben? Unbehagliches Schweigen breitete sich aus, während der Bus weiterschlingerte, da meine Niedergeschlagenheit andere sich abmühende Leute beunruhigte. Um es wieder gut zu machen, wies ich darauf hin, dass ich mir nur günstigere Lebensbedingungen wünschte, wie zum Beispiel Gehwege, um darauf zur Arbeit zu gehen, und Abwasserleitungen, die, wenn schon nicht ersetzt, dann zumindest regelmäßig gewartet und repariert würden. Doch insgeheim war ich überzeugt, dass es genau wie bei Mai war, die die Latrinen nicht putzte. Und gab es einen guten Grund, warum das Putzen von Latrinen oder von irgendetwas anderem nicht möglich war? Auf der anderen Seite stellte ich in diesen Gesprächen jedoch positiv fest, dass es durchaus Wohnoptionen in der Stadt gab, wenn man das nötige Geld dafür hatte. Bei dieser Einsicht entmutigte mich der Gedanke, erneut zu scheitern, so sehr, dass ich mehrere Wochen brauchte, um eine Entscheidung zu fällen. Schließlich aber entwickelte ich einen Plan. Als erstes musste ich einen besseren Job finden. Hatte ich ihn, bestand der zweite Schritt darin, in eine bessere Unterkunft zu ziehen. Es tat gut, legitime Verbesserungen zu planen, und ich sorgte mich nicht länger wegen der Wut auf meine Vermieterin. Die Prophezeiungen meines Onkels sagten jedoch wieder einmal, mit bedauerlicher Präzision, die Grenzen meiner Mobilität vorher. Der Job, den ich fand, war bescheiden und nur wenig besser bezahlt. Ich wurde Texterin in der Werbeagentur Steers, Darcy und McPedius. Während mich die Stelle zwar vor einer weiteren Beschäftigung als Lehrerin rettete, ergatterte ich keine repräsentativere Unterkunft als ein Zimmer in einem Wohnheim für alleinstehende Frauen. Das Gebäude steht heute noch in der ochsengespannbreiten Straße, die an der Enterprise Road beginnt und am Park vorbei mehrere Kilometer nach Westen führt und die kurz nach der Unabhängigkeit gemalten Straßenschilder als Herbert Chitepo Avenue ausweisen. Die Unterkunft nannte sich Twiss Hostel und dort einzuziehen war eine weitere traurige Enttäuschung und veranlasste mich, mit Bitterkeit an meine frühere Vermieterin zu denken, der das Haus gehörte, in dem sie lebte. Es gab jedoch keine Alternative, als den Kopf zu senken und weiterzumachen. Um zu vermeiden, dass ich vollkommen depressiv wurde, entwickelte ich die Gewohnheit, auf dem Heimweg von der Werbeagentur die Vorteile des Wohnheims einen nach dem anderen aufzuzählen und mich darauf zu konzentrieren. Es gab mehrere. Anfänglich war es mühsam, sie mir ins Gedächtnis zu rufen. Doch mit der Zeit wurde die Übung leichter. Erstens, es war ein stattliches, sauberes, weiß verputztes Gebäude. Errichtet für einen ehemals kolonialen Zweck, von dem niemand, der dort jetzt wohnte, noch etwas wusste. Nur, dass Platz und Eleganz einmal wesentlich gewesen waren. Das Foyer war besonders einladend, breiter als lang, von einer großzügigen Atmosphäre, verstärkt durch den Boden aus Teakholz, der intensiv sanft glühte, als wäre er ein ruheverheißendes Bett aus Samt. Vom Eingang aus gesehen befand sich auf der linken Seite des Foyers ein gepflegter Speisesaal. Hier lagen gestärkte weiße Tischtücher auf schweren Holztischen für jeweils 6 Personen. Neben den Gedecken servierten, gefaltet in Hab-Acht-Stellung, wie Wachen, die dafür sorgten, dass wir nicht zu viel aßen und auf diese Weise unsere Figur und die Kosten überschaubar hielten. Denn man konnte nicht in Betracht ziehen, anders als geziert zu essen, um das makellose Leinen nicht zu beschmutzen. Auf der rechten Seite der Eingangshalle befand sich ein weiteres, breites und großzügiges Arrangement, die Rezeption, die sofort an Menschen denken ließ, die sich daran vorlehnten und einen mit höflichen Erkundigungen zu sich winkten. Am Ende des Foyers gingen 2 Flure mit den Zimmern ab, einer nach Osten und einer nach Westen. Die Flure bogen nach Norden ab und dann wieder nach Osten und Westen, sodass sie ein Viereck mit einem Hof bildeten, offen zu einem Himmel, der in der einen Jahreszeit zu blau und in der anderen zum Bersten geschwollen grau war. Es gab keine Bäume, aber man konnte sich in den meisten Monaten auf eine der Steinbänke im Schatten der Bougainvilleen und Hibiskussträucher setzen und lesen. In jenen Tagen war es noch ruhig in der Stadt. Und die Anlage des Twiss Hostel hatte etwas von der heiteren Eleganz des College Campus in Umtali. Damals, als ich ein Zimmer dort mietete, konnte eine Frau jederzeit durch die Harare Gardens gehen, ohne Angst haben zu müssen. Das Hostel war angenehm nah an der grünen Weite des Parks, obwohl es traurig war zu beobachten, wie die feuerroten Ausbrüche in den sorgfältig gestalteten Beeten langsam unmerklich erloschen. Die Stadt Harare, die mit anderen Aufgaben beschäftigt war, vergaß, dass die Schönheit des Parks für die Öffentlichkeit gepflegt werden musste. Und als ich an noch einem Beet mit verwelkten Kannas vorbeikam, dachte ich, dass es bei weitem zweckdienlicher wäre, diesen Ort einem liebevollen Team wie Maiguru und Silvester zu überlassen. Ein anderer Vorteil des Wohnheims war, dass gleich jenseits des Parks die Stadt brummte, wie ein großes, schwirrendes Insekt, das den Nektar der Bäume im Park trinken wollte. Mein neues Zuhause war relativ nah am innerstädtischen Geschäftsviertel. Ein Segen für eine Frau, die öffentliche Verkehrsmittel benutzende Klasse nicht mochte, aber nicht der Schicht angehörte, die sich ein eigenes Fahrzeug leisten konnte. Nicht einmal meine frühere Vermieterin besaß ihr eigenes Transportmittel, stellte ich schadenfroh fest, um mich zu ermutigen, unbesorgt wegen dieser Boshaftigkeit, weil mich nur meine eigenen Widrigkeiten beschäftigten und meines Erachtens Bosheit nicht zählte, da ich selbst so viel Pech gehabt hatte. Und schließlich wurde der Wert meines neuen Zuhauses beträchtlich erhöht durch ein Schild mit der Aufschrift »Zugang nur für Berechtigte«, das noch immer über dem Eingang hing. Ein Beweis dafür, dass sowohl vor als auch nach der Unabhängigkeit immer nur die Besten und Vornehmsten eingelassen wurden. Was für eine Befriedigung, zu wissen, dass man jetzt dazugehörte. Und man musste nicht befürchten, dass die eigene Anwesenheit die berüchtigte Verschlechterung der Standards verursachte. Denn obwohl die Gesetze abgeschafft waren, setzte sich die Hausgemeinschaft ähnlich wie in der Schule zusammen. Es gab nur ein paar wenige von uns. Die Mehrzahl der Zimmer war an weiße junge Frauen vermietet. »Hallo, Isabel«, rief eines Morgens ein weißes Mädchen namens Faye. »Hast du zufälligerweise Tambu gesehen? Sie hat einen Anruf.« Es war einige Zeit nach meinem Einzug. Ich hatte es mir zur Gewohnheit gemacht, leise durch das Foyer zu gehen, um Mrs. May, die alte Heimleiterin, nicht zu stören. Sie hatte silberfarbenes Haar. Ihr Teint war von einem der Sonne trotzenden Babyrosa. Sie war eine müde, nachgiebige, missmutige Frau. Und getrockneter Puder, Gesichts- und Talkumpuder, klebte stets in ihren Falten. Puder schwebte in der Luft, wenn sie sich bewegte oder sprach. Und wenn sie es zu heftig tat, hatte man den Eindruck, dass sie sich in eine Lawine pudriger Partikel auflösen würde, wie eine nicht eingewickelte Mumie. Uns zu überwachen erforderte jedoch keine Anstrengung. Mrs. May verbrachte die meiste Zeit auf Patrouille auf den paar Metern hinter der Rezeption zur einen Seite des Foyers. Auf Wache schlurfte sie von einem Ende des Rezeptionsbereichs zum anderen, wodurch sie alle im Blick hatte, die sich dem Wohnheim näherten. Auf diese Weise mit kaum Aufwand an Energie sorgte unsere Heimleiterin dafür, dass keine männliche Person die unsichtbare, aber allgemein anerkannte Grenze zwischen dem Foyer und den Zimmern überschritt. Laut der mündlichen Tradition des Twiss Hostel wurde Mrs. May nur beim Zurückdrängen von Eindringlingen ausreichend leidenschaftlich, um ihr Zittern abzulegen. Das letzte Mal war das vor langer Zeit passiert, als die Heimleiterin viel jünger und kräftiger gewesen war, ohne puderverklebte Furchen, und keine der derzeitigen Bewohnerinnen erinnerte sich persönlich daran. Wenn sie nicht das Geschlecht und die Absichten der Besucher einschätzte, wandte sich die alte Bürgerin mit ihrer Brille dem Kreuzworträtsel in der Zeitung zu, die stets ausgebreitet auf der Rezeption lag. Sie schob die Zeitung mit der Handfläche auf der Mitte der Seite über den Tresen der Rezeption, während sie hin und her schlurfte und ihren Pflichten nachkam. Die Heimleiterin seufzte die ganze Zeit tief und verzweifelt, während sie nach Lösungen für die kryptischen Ausdrücke des Kreuzworträtsels suchte, als wäre jede Antwort, wenn auch noch nicht gefunden, ein weiterer Terror, den die skrupellosen Kräfte in ihrem Land auf sie losließen. Obwohl das Leben sie eingeschüchtert hatte, war unsere melancholische Mrs. May stets um das Wohlergehen ihrer Schutzbefohlenen besorgt. Als ich an diesem Morgen von der Mitbewohnerin behelligt wurde, sagte sie mit ihrer dünnen, zittrigen Stimme, »Oh, ich hoffe, sie ist noch nicht gegangen. Die arme Tambu bekommt kaum Post und niemand fragt nach ihr. Du meine Güte, ich kann mich gar nicht an das letzte Mal erinnern. Ja, eigentlich bin ich sicher, dass sie noch nie einen Brief bekommen hat.« Dann rückte Mrs. May, die im Gegensatz zu Miss Plato in dem Land geboren war, in dem sie lebte, die Brille auf ihrer Nase zurecht und fokussierte mich durch die Gläser. »Könntest du bitte nachsehen gehen, Isabel? Diese Tambu wird sich bestimmt freuen. Ich hoffe, du findest sie. Und falls nicht, meine Liebe, werde ich es ihr sagen, wenn ich sie sehe. Hoffentlich vergesse ich es nicht, fügte sie hinzu und fummelte am Steg ihrer Brille herum, ängstlich wegen etwas, das vielleicht nie passieren würde. Als sie sich wieder dem Kreuzworträtsel zuwandte, nahm sie die Schildpattbrille ab und saugte angespannt an einem Bügel. Fay eilte in den Speisesaal, wo die Mädchen, die in früh öffnenden Regierungsämtern arbeiteten, rasch Kaffee tranken, sodass sich Mrs. May allein gegenüberstand. Überaus gereizt und ängstlich, dass sie ein Gespräch mit mir anfangen würde. Ich war so verstimmt von den Vorkommnissen, dass ich nicht mehr an den Anruf dachte, der die Aufmerksamkeit der Heimleiterin auf mich gelenkt hatte. »Guten Morgen, Isabel«, sagte die Heimleiterin, als sie mich bemerkte. Und bei der Begrüßung begann ihr Gesicht zu glühen, als wäre der Morgen dank meines Erscheinens bedeutend besser geworden. Denn die Mädchen aus den Regierungsämtern hatten es morgens eilig und ließen ihr keine Chance. Während wir bei der Werbeagentur erst um 8:30 anfingen. Ein weiterer Vorteil von Steers, Darcy und McPedius. Sicherlich hatten viele Bewohnerinnen ähnliche Stellen bei anderen glamourösen Organisationen. Aber sie waren jung und gingen jeden Abend aus, weswegen sie immer an der Rezeption vorbeirannten, entweder zu einem Rendezvous oder, wenn sie verschlafen hatten, zur Arbeit. Ich verbrachte meine Zeit nicht so. Ja, mein Sozialleben war melancholisch, wie Mrs. May sich ausdrückte. Da es sich während der Arbeitszeit auf Kaffee mit Dick Lawson, dem Cheftexter der Agentur, oder auf die gelegentliche Happy Hour an Freitagen beschränkte. Oder vielmehr den Happy Evening, wie Mr. Steers, der größte Anteilseigner und Direktor, es nannte. Anfangs blieb ich deshalb höflich stehen, wenn die alte Frau rief, um mit mir Freundlichkeiten auszutauschen. Als Mrs. May sah, dass ich aufgrund meiner Situation stehen blieb, ging sie sofort und zwanghaft von der Begrüßung zu einem Gespräch über. »Und ja, jetzt ist es ein guter Morgen. Aber bald wird es heiß. Schrecklich heiß, Isabel, nicht wahr? So war es schon die letzten paar Tage. Unerträglich, meine Liebe, absolut nicht auszuhalten. Ich habe immer gesagt, dass ich zu alt bin, aber vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen.« Nachdem sie Unangenehmes angekündigt hatte, wurde Mrs. May verzagt. »Ich hätte auf meinen Sohn Mark hören sollen. Er hat immer gesagt, dass das passieren würde. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft er das gesagt hat. Deswegen wollte er, dass ich mit ihm weggehe. Bevor er nach England gezogen ist, hat er immer wieder gesagt, wie schlimm alles werden würde. Komm mit, Ma. Nicht ein Tag, an dem er mich nicht gedrängt hat. Er tut es noch immer, wenn er anruft. Er schreibt nicht, er ruft nur an. Mindestens einmal in der Woche, manchmal zweimal, wenn etwas Besonderes passiert ist. Oh, liebe Isabel, jetzt bin ich noch älter. Ich weiß es einfach nicht.« Die alte Frau hielt nachdenklich inne, als müsste sie jedes Mal, wenn sie die Geschichte erzählte, erneut eine schmerzliche Entscheidung treffen. »Ich werde die Hitze einfach ertragen müssen. Das denke ich. Und ich sage es ihm. Die Wahrheit ist, Isabel, dass meine armen alten Knochen die feuchten Winter einfach nicht ertragen könnten. Wenn ich an meine armen alten Knochen denke, dann weiß ich, dass ich nirgendwo hingehen werde.« Ein paar Wochen nach meinem Einzug wusste ich, dass die Knochen, die Mrs. May im Land hielten, nicht ihre eigenen waren, sondern die ihres Mannes. Wenn sie fit genug war, fuhr sie mit dem Bus in den Nordwesten des Landes, um den Ort aufzusuchen, an dem sie lagen. Dort goss sie die Blumen und jätete das Unkraut. Er war während des Kriegs an der Grenze gefallen. Die Witwe war jetzt allein, da ihr Sohn nicht in das Land zurückkehren wollte, in dem sein Vater so sinnlos getötet worden war. Nachdem ich das in kurzer Zeit erfahren hatte und bevor sie eine weitere Episode erzählen konnte, gewöhnte ich mir an, auf Zehenspitzen an der Rezeption vorbeizugehen, um ein Gespräch mit der Heimleiterin zu vermeiden. Es war schwer, sich die kleine, nachgiebige Frau in Trauer vorzustellen. Schwer, die Ereignisse dieses alten, unerbittlichen Konflikts auf diese Weise noch einmal zu erleben. Und ich hätte es entsetzlich gefunden, weitere Details zu erfahren. Bemüht, den Tag einer Bewohnerin aufzuheitern, drängte mich Mrs. May an diesem Morgen: »Es sind noch ein paar da. Los, Isabel, sieh nach, ob du Tambu finden kannst.« Ich machte mir nicht die Mühe, sie zu korrigieren. Ich kann mich nicht erinnern, ob Mrs. May während unserer Gespräche oder besser gesagt in ihren Monologen damit begonnen hatte, diesen Namen für mich zu benutzen. Andere Bewohnerinnen machten es ihr jedenfalls nach. Vielleicht hatte sie sich auch bei einem der Mädchen erkundigt, wer ich war, und eine falsche Antwort erhalten. Die richtige Isabel schüttete im Speisesaal Frühstücksflocken in eine Schale. Und Faye, die mit einem Teller gebratenem Speck an ihr vorbeiging, erkannte sie eindeutig nicht, als Isabel die Willards-Schachtel abstellte, einen Krug nahm und Milch auf ihre Flocken goss. Anfänglich hatte ich gelächelt und gesagt, »Eigentlich, Mrs. May, bin ich Tambu.« »Natürlich«, verbesserte sich die Heimleiterin dann und nannte mich am nächsten Tag wieder Isabel. »Tambu, ja, meine Liebe, Tambu, ja, meine Liebe.« Und wieder Isabel. »Tambu, ja, meine Liebe.« Und wieder Isabel. Meine Versuche, Mrs. May zu erziehen, endeten ausnahmslos mit Rückschlägen. Nach der doppelt falschen Identifizierung schwor ich mir an diesem Morgen, ich werde es ihr noch einmal sagen, ihr und Faye Morrison. Ich werde es sagen. Ich werde ihnen sagen, dass ich Tambu bin. Das war die Information, die sie haben mussten. Ich bin Tambu und das ist Isabel. Und zwischen uns gibt es einen Unterschied. Ich versprach es mir selbst, aber ich glaubte mir nicht. Tatsächlich lächelte ich wohlwollend und überlegte rasch. »Ach, ich bin sicher, dass sie schon gegangen ist«, rief ich als Erklärung dafür, dass ich nicht loslief, um mich zu holen. »Ich werde es ihr ausrichten«, lautete meine strategische Schlussfolgerung. Mrs. May achtete nicht auf mich. Ihre Miene hellte sich auf und sie schrieb eine Reihe Buchstaben, schnell, aber ordentlich, in kleine Quadrate. Erleichtert ging ich durch die Tür der Telefonzelle neben der Rezeption. Das Telefon rauschte und knisterte. Die Leitung war tot. Es war zum Verrücktwerden, dass ich den Kontakt zu jemandem verpasst hatte, der wusste, wer ich war, weil ich nicht wiedererkannt, nicht als Individuum wahrgenommen worden war, sondern als ein Klumpen, herausgebrochen aus einem größeren, undifferenzierten Stück Fleisch. Ich ging lächelnd davon, war jedoch zutiefst betrübt. »Vergiss nicht, es ihr auszurichten«, bemerkte Mrs. May, als ich aus der Telefonzelle kam. »Ich gebe dir ein Stück Papier. Du kannst es aufschreiben.« Ihre Brille saß wieder auf der Nase. Ein Finger tippte auf die Frage, an der sie arbeitete. »Ach, geh schnell ins Büro und hol es dir selbst, Isabel.« »Ich bin Tambu. Das sollten Sie wissen«, sagte ich zu mir und hörte, dass meine Stimme seltsamerweise laut klang, als würde tatsächlich jemand sprechen. Ich ignorierte diese Entwicklung, lächelte stattdessen noch einmal, jetzt über die Lächerlichkeit dieser Notwendigkeit, mir selbst zu sagen, wer ich war. Ich zog das Lächeln bis zu den Ohren, ging ins Büro, fand einen Zettel, überlegte einen Augenblick und entschied dann, Anruf für dich, diesen Dienstagmorgen 7:30 zu notieren. Das gab mir das Gefühl, etwas erreicht zu haben. Ich faltete den Zettel zusammen und ging wieder hinaus, um die Heimleiterin zu beschwichtigen. Ich werde ihn unter ihrer Tür durchschieben. Das ist sehr freundlich von dir, dass du dir die Mühe machst, Isabel. Ich bin sicher, dass sie froh darüber sein wird.